Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörende hier und heute vor Ort, aber auch wahrscheinlich an den mobilen Endgeräten irgendwann in der distant, not so distant future. Ich bin Fabienne Immlinger. Ich bin ja normalerweise im Buchpodcast Ich lese was, was du auch liest unterwegs und heute bin ich aber auf Podcast-Exkursion.
Genau.
Und zwar bin ich gestern mit dem Zug von München nach Bonn gefahren. Und zwar, weil mich Karin Peters eingeladen hat, die hier an der Uni Bonn Professorin ist. Und jetzt sitzen wir hier im Schloss tatsächlich. Finde ich auch abgefahren. Die Uni hier ist im Schloss. Ich meine, in München ist man ja schon einiges gewöhnt mit dem Gebäude am Geschwister-Scholl-Platz, aber das hier ist auch nochmal ganz cool. Genau, und sitzen so ganz klassisch, wie man sich das vorstellt, in einem Vorlesungssaal mit so Sitzreihen vor uns und machen heute eine Special Edition, ein kleines Experiment. Ich freue mich total, hier zu sein. Hallo,
ich freue mich. Herzlich willkommen, natürlich. Ich freue mich, dass du da bist.
Und der Anlass oder der Rahmen, in dem wir uns heute hier austauschen, ist eine Vorlesung, die du konzipiert hast und abgehalten hast. Und zwar eben in deiner Funktion als Professorin für, ich habe es nochmal nachgeschaut, romanische Literatur und Kulturwissenschaft mit Schwerpunkt Ibero-Romania. Mhm. Und mit uns im Raum ist aber gemäß dem Prinzip der Vorlesung sind nicht nur wir beide, sondern auch Studierende, die heute hier auch zu früher Stunde gekommen sind, um uns zuzuhören. Und ich frage dich gleich nochmal was zu der Vorlesung, in deren Rahmen das stattfindet, nämlich lateinamerikanische Lyrik lesen. Aber ich wollte erstmal auch nochmal kurz was zu dir sagen. Und lustigerweise, glaube ich, würde ich es ähnlich beschreiben wie du. Wir kennen uns seit unserer Promotion, haben gemeinsam unsere Dissertation geschrieben in München. Und was ich aber auch, oder was uns, glaube ich, so verbindet seither, ist so eine Freundschaft mit und über Bücher und Themen. Also so dieser Austausch über Bücher, über auch Theorien. Also zum Beispiel habe ich mit Karin so eine gemeinsames nerdiges Fangirl-Tum für Roland Barthes
zum Beispiel. Da bin ich immer dabei, ja.
genau. Und ich finde, das ist auch immer so sehr besonders, eben so diese Verbindung von einerseits so die Begeisterung tatsächlich für Literatur und diese Analyse, also wenn sich das so die Waage hält, da sehe ich dich auf alle Fälle so voll in diesem Team, sage ich mal. Du bist aber auch eine Wissenschaftlerin, die eben immer wieder so einen Brückenschlag versucht zwischen unterschiedlichen Disziplinen und aber eben auch aus der Uni raus. Und ich glaube, diese Vorlesung, oder was heißt aus der Uni raus, aber sozusagen eben diese Begeisterung zu wecken und dieses Interesse daran, diese Neugier auf vielleicht auch mal abseitigere Sachen, zum Beispiel Schäferliteratur des spanischen goldenen Zeitalters und warum es voll interessant wäre, sich damit zu beschäftigen.
Ja.
Und insofern, ich glaube, in diesem Rahmen ist eigentlich auch so diese Einladung und auch die Vorlesung.
Genau,
die
absolut.
Du gehalten hast.
Ja, also ich meine auch, deshalb ist schön, dass du nochmal auf die gemeinsame geteilte Vergangenheit zurückkommst. Es ist für mich einfach weiterhin unglaublich wichtig, diese Begeisterung, die man damals auch gelebt hat, ja, weiterzugeben und quasi die nächste Generation auch da mitzunehmen in diese Begeisterung. Und letzten Endes glaube ich, dass es eben dadurch passiert, wie wir interagieren, wie wir über Literatur sprechen, wie wir auch gemeinsam über Literatur sprechen. Und man merkt, das kann über 20 Jahre halten, ja, dass das dann, ja, das ist schon okay.
Wohl,
wir haben früh angefangen. Nein, nein. Aber genau, also ich finde, dass es wird viel zu oft darüber geklagt, dass Literatur ihren Platz verloren habe in unserer Gesellschaft. Und trotzdem merkt man dann eben, wenn man gemeinsam darüber spricht, dass das Feuer überspringen kann.
Ja.
Und insofern, ja, versuche ich auch mal neue Dinge, versuche ich auch mal in der Vorlesung was anders zu machen, als so, wie wir vielleicht studiert haben. Auch einfach, weil tatsächlich mir immer wieder Ideen kommen, so wie du vorhin gesagt hast, ich habe dir geschrieben, ich habe eine Idee. Und genauso ist es hiermit auch passiert, dass ich einfach versuche, dieses eigentlich ja digitale Format, das wir ganz viel eben mit Endgeräten verbinden, im Analogen reinzuholen, ist für mich ein totales Experiment, weil ich auch quasi diese Form des Dialogs so noch nie gemacht habe. Mhm. Aber ich, wie gesagt, ich freue mich sehr darauf. Mhm.
Und magst du noch mal kurz was zu der Vorlesung sagen?
Ja, gerne.
Was ihr so gemacht habt.
Genau, also bei uns ist es ja so, wir sind im Bereich, also auch wenn man jetzt hier in Bonn Spanisch studiert, studiert man im Moment zumindest im Wintersemester immer spanische, also europäische Literatur und im Sommersemester lateinamerikanische.
Ah.
Ja, das ist eine Struktur, die kannte ich vorher auch nicht, aber es bedeutet, dass wir einfach so Themenschwerpunkte haben, ja. Und das heißt, gerade in diesem Sommer eben 2025 ist im Portfolio vorgesehen, dass wir lateinamerikanische Literatur machen und ich habe was vorgeschlagen zur Lyrik, wobei man dazu sagen muss, das kommt jetzt natürlich gesprochen nicht raus, es heißt Klammer auf, lateinamerikanische Klammer zu, Lyrik lesen. Sprich, es geht mir auch darum, einfach darüber nachzudenken, wie man Lyrik liest, rein aus einer Perspektive auch der Theorie, zu sagen, was bedeutet es überhaupt, wenn wir lesen, wenn wir lyrische Texte lesen, was sind überhaupt poetische Worte? Also wir sind auch ganz nah rangezoomt daran zu gucken, was ist zum Beispiel ein lyrischer Neologismus oder wie funktioniert eine bestimmte rhetorische Figur, was tut die? Und trotzdem war natürlich dran angekoppelt, so ein bisschen eine kleine Übersicht über die Literaturgeschichte der lateinamerikanischen Poesie. Wir haben dann natürlich immer nur Schlaglichte setzen können, aber es sind auch in unterschiedlichste Ecken gegangen, haben auch angefangen im Barock, also tatsächlich auch in Mexiko mit Sor Juana Inés de la Cruz. Und sind jetzt in der Gegenwart angekommen. Also so ein bisschen historischer Abriss, exemplarische Lektüren und eben so diese allgemeine Reflexion, was ist eigentlich lyrische Sprache und was passiert, wenn wir sie lesen. Und ausgegangen bin ich dabei von der Idee, dass ich mich immer wieder frage, warum das dieses Legat auch der Romantik sich so hartnäckig hält, dass wir Lyrik immer mit persönlichem Ausdruck verbinden. Also letztendlich diese sehr inzwischen schon in die Jahre gekommene Idee, Lyrik ist per se Ausdruckslyrik. Ein Individuum drückt sich aus. Mhm. Und wenn man sich so anschaut, wie jetzt zum Beispiel auch heutzutage in zum Beispiel im Schulunterricht Literatur gelesen wird, oft als so ein Fenster auf ein bestimmtes Identitätsproblem, auf ein gesellschaftliches Problem, dann geht dabei gleichzeitig auch viel verloren. Ja? Mhm. Das heißt, wenn wir bei diesem Punkt soziale oder also persönliche oder soziale Identität stehen bleiben, das ja absolut wichtig ist, dann verpassen wir trotzdem auch was. Also dann gehen ganz viele Fenster zu. Das heißt, deshalb habe ich immer wieder ganz stark auf die Form geschaut. Mhm. Was passiert denn mit der Sprache? Was wird mit dieser Sprache in dem Moment gemacht, um etwas zu tun und vielleicht auch etwas auszudrücken? Und ich habe das quasi zentriert auf eine Idee, die jetzt heute auch interessant werden könnte in der Variation, nämlich das, was ich das singuläre Lexikon nenne. Also jedes Gedicht hat quasi die Möglichkeit, in dem absolut begrenzten Rahmen, sei nicht wie eine Serie von Romanen, die vielleicht eine in sich verknüpfte Welt erschaffen, sondern wir denken beim Gedicht eigentlich immer die Grenze mit, ja? Dass ein Gedicht ein begrenzter Text ist, der anfängt und aufhört und quasi in sich so eine geschlossene Welt bildet und die Möglichkeit hat, innerhalb dieser Geschlossenheit Worten eine absolut einzigartige Bedeutung zu verleihen, indem die Worte auf die Art und Weise mit anderen verknüpft werden, dass eben aus der Kombinatorik ein eigenes individuelles Lexikon entsteht, ein einzigartiges Lexikon. Und das ist natürlich eine Idee, die gibt es schon länger in der Literatur, gerade in Europa ist es ganz stark mit diesem Moment der Moderne verknüpft, ja. Seit der Wende zu einer bestimmten Vorstellung auch des Schreibens denkt man sowas wie Singularität. Mir geht es aber tatsächlich auch um diese Singularität als Moment der Sprache. Ja, also als Moment der Sprache. Gleichzeitig wollte ich, und so habe ich es auch aufgebaut in den Sitzungen, immer mir anschauen, wie dieses Lexikon auch erkämpft wird im Antagonismus. Also zum einen gegenüber europäischen Vorbildern, was passiert, wenn man eben die barocke Dichtung in Neuspanien, dem heutigen Mexiko, nachahmt. Oder in einer anderen Form von Antagonismus, nämlich wenn Autorinnen Vorbilder von sehr berühmten Autoren weiter bearbeiten oder eben für sich verwandeln. Das heißt, einerseits auf der Ebene der Genderdifferenzen, Form von Antagonismus, um sich einen Ort einzuschreiben, zu erschreiben, möchte man sagen, in der Literatur, und zum anderen aber eben auch, ja, könnte man sagen, geopolitischen Aspekt, Antagonismus, wie eben die lateinamerikanische Lyrik sich diesen Ort irgendwie auch kreiert wiederum. Mhm. Und in den Konstellationen, die wir hatten, ist es ganz schön exemplarisch immer wieder sichtbar geworden. Und was ich daran eben auch für den Kurs als Experimentcharakter für eine Vorlesung vielleicht machen wollte, ist tatsächlich ganz stark das gemeinsame Lesen in Vordergrund zu stellen, auch gemeinsam quasi den Text in Close Readings anzuschauen, um so ein bisschen das zu provozieren, was Ben Lerner erst kürzlich gesagt hat über die Lyrik, nämlich dass die Lyrik quasi so eine Art Wiederentdeckung eines kindlichen Umgangs mit Sprache ist, indem man das absolute Potenzial von Sprache erfährt, aber andererseits auch erfährt, dass Sinn immer vorläufig ist. Also Sinn kann immer noch mal einen anderen Sinn annehmen, kann sich immer noch mal verschieben. Mhm. Und er sagt an einer Stelle den schönen Satz, dass das poetische Wort sozusagen das ist, wo zwei Menschen aus einer Äußerung heraus eine ganze Welt erschaffen können. Mhm. Ja. Und ich glaube, dass das in diesem gemeinsamen Lesen und dem Gelesenwerden von Lyrik eben auch auf jeden Fall drinsteckt. Mhm. Und dass man das aber erfahren muss und nicht einfach nur in einer passiven Situation durch Dozieren oder Vortragen lernt, sondern es ist auch was, was man tun muss, tatsächlich, glaube ich.
Ist ja auch voll die gute Beschreibung für das, was wir jetzt heute hier machen. Ja.
Alles also Meta.
So Meta. ja, und ich finde interessant, weil ich habe ja am Anfang gesagt, das ist für mich auch so eine kleine Exkursion, und es ist eben auch eine Exkursion, weil normalerweise im Podcast Martina und ich über Romane sprechen und wir uns sehr stark diesen Fokus gesetzt haben auf einfach vor allen Dingen zeitgenössische Prosa. Und das ist ja auch so eine Tendenz generell im Literaturmarkt, im Literaturbetrieb.
Ja, absolut.
Roman ist alles und Lyrik ist ja so ein bisschen, also nicht mal mehr Nische. Also es ist schon sehr einfach, marginalisiert. Und ich glaube, du hast es so ein bisschen angesprochen, also mir geht es auf alle Fälle so, dieses durch die Schule so eine gewisse, sag ich mal, Einübung oder so Vorstellung von, wie tritt man an Lyrik heran, wie liest man Lyrik, das eine, was du gemeint hast, so dieses ist immer so ein Ausdruck oder so eine sehr, die empfindsame Seele, die spricht. Und bei mir ist aber eher so dieses geblieben, so von wegen, oh Gott, ich muss rhetorische Stilmittel erkennen. Was ist nochmal schnell? Oh,
und nochmal
so,
die Metrik.
Ja, genau.
Die Metrik als Quellinstrument.
Ja, genau so. Und diese, sag ich mal, Hemmschwelle, die wahrscheinlich dann auch viele vielleicht haben, auch Lyrik zu lesen, weil eigentlich könnte man sagen, es hat ja auch voll was für heutige Zeiten auch, also ne, die knappe Form, das Kurze und so weiter, das könnte ja, also passt ja auch super auf so mobile Endgeräte, ja, und trotzdem, vielleicht hat es die Lyrik gerade auch nicht so einfach, sagen wir mal so, ja, zumindest oder in manchen Kontexten.
Ja, also ich meine, wahrscheinlich hat es sich nie einfach, auf der anderen Seite ist sie extrem hartnäckig, also ist irgendwie eine menschliche Kulturtechnik, die sich sehr hält, ja, und das allein, finde ich, ist immer schon ein Indiz dafür, dass da was drin steckt. Witzigerweise, also ist es symptomatisch, dass ich mir selber immer auf die Finger klopfen muss in der Lehre, dass jetzt mal wieder Metrik dran ist. Also die Rhetorik ist nicht so das Problem, aber Metrik muss ich mir immer sagen, okay, heute müssen wir unbedingt mal die Metrik analysieren, damit das auch mit drin steckt. Ja. Also tatsächlich meine Passion für die Lyrik kommt irgendwie woanders her. Und ich glaube eben, dass man über so eintrainiertes, eingelerntes im Umgang mit Lyrik vielleicht auch diese, ja, Distanz.
Ja, oder kreiert, dieses kindliche Verständnis.
Genau, ja.
Das einfach mal, ich lese den Text und
das passiert was.
Nehmen den einfach so. Und das fand ich jetzt auch in der Vorbereitung auf heute, weil dann, wenn ich dann mal Lyrik lese und mich traue sozusagen, dann finde ich es immer total schön und auch jetzt heute, wie, also in der Vorbereitung für heute, so einen Weg auch gefunden zu haben, okay, wie kann ich denn an diesen Text rangehen? Weil erstmal bin ich dann auch oft so, ich lese es und denke mir so, what's happening? So. Und das ist dann aber eben im Lesen und im drüber sprechen man ja schon auch Zugänge findet. Also es sind ja auch keine völlig unverständlichen Texte oder so.
Auf der anderen Seite ist eben genau das ist mit diesem provisorischen oder vorläufigen Sinn, glaube ich, gerade bei der Autorin, die wir jetzt heute besprechen, extrem. Also auch für mich, ich lese den Text, dann lese ich ihn nochmal und denke mir, hast du den Text schon gelesen? Also es ist wirklich zum Teil sehr schwer ranzukommen.
Ja.
Aber vielleicht ist genau eben ja auch der Dialog das, wo man dann schrittweise quasi näher an irgendwas rankommt. Ja. Ohne sich vorzustellen, dass wir jetzt dafür da sind, Gedichte auszuinterpretieren. Ja. Also das ist ja auch noch so eine andere Tendenz vielleicht, die auch im Wissenschaftsbetrieb ganz lange natürlich und auch weiterhin praktiziert wird und wurde, nämlich sich vorzustellen, dass Interpreten und Interpretinnen quasi den Text beherrschen im Sinne von, wenn ich das alles gesagt habe, dann ist es fertig erklärt. Das ist, wie es immer schön gesagt wird, die definitive Lektüre. Ja, also nach mir kann keiner mehr kommen und irgendwie was Intelligentes sagen, weil ich habe die definitive Lektüre abgeliefert. Und da glaube ich wiederum auch nicht so richtig dran. Ja, also das wäre dann auch schade, wenn alles so stillgestellt und in Boxen verpackt würde.
Box, interesting, da kommen wir nachher noch drauf, auf die Box. Du hast es schon angeteasert, wir sprechen heute über eine mexikanische Autorin, im Literaturbetrieb junge Autorin durchaus, Minerva, Minerva Reynosa, und zwar über einige Gedichte aus ihrem Band Atardecer en los Suburbios, Abenddämmerung in der Vorstadt.
Genau.
Und ich habe mich gefragt, bevor ich sie kurz vorstelle, wie du eigentlich auf diesen Text gekommen bist oder wie du zu diesem Text gekommen bist.
Wie ich zu dem Text gekommen bin? Ja, also in gewisser Hinsicht muss ich sagen, bin ich schon auch ganz klassisch digital durch Googlen auf diesen Text gekommen. Ich habe gesucht nach zeitgenössischer Lyrik, weil das jetzt auch nicht mein zentrales Forschungsgebiet ist tatsächlich. Und das Interessante ist, dass Reynosa auch in Deutschland zumindest punktuell über die Latinale bekannt und eben punktuell übersetzt wurde. Und ich habe dann eben in einem Literaturmagazin auch diese Übersetzungen gefunden. Und das hat mich einfach interessiert, weil natürlich die zeitgenössische Literatur auch und gerade die Lyrik viel von diesen Interaktionen und quasi interpersonalen Strukturen und Netzwerken lebt. Ja, also dass sich bestimmte Gruppen organisieren und Events organisieren und sich Übersetzer finden oder Übersetzerinnen. Genau, also das hat erstmal mein Interesse geweckt und dann tatsächlich habe ich reingeschaut in diesen Band und fand auch eben diese Frage nach dem Suburbio, den man ja eigentlich eher mit so einem nordamerikanischen Narrativ verbindet, spontan interessant. Auf der anderen Seite finde ich an Reynosa interessant, wie sie auch sonst in Richtung Performance geht im digitalen Raum, also auch andere Projekte verfolgt und insofern sich die Frage stellt, wie man entweder geschrieben und eben gedruckt oder gesprochen oder publiziert oder verschickt im Internet bestimmte Sprachen teilt oder nicht teilt. Also, und das wird man jetzt auch dann gleich sehen, denke ich, an der Form auch sehr festgemacht, ja, ob man hier eine quasi autistische Sprache vor sich hat oder eine Sprache, die eben ganz viel reinholt, ganz viel aufmacht und geteilt werden will. Und das letzte Formale, was mich daran interessiert, ist, dass sie ganz stark auf Degrammatikalität abhebt, auf die Zerstörung quasi von Grammatik. Ja, ich habe vorhin von dem Lexikon gesprochen, also der Punkt, dass man sagen kann, Lyrik arbeitet an einem singulären Lexikon. In einem Gedicht bedeutet ein Wort etwas, was es nur in diesem Kontext bedeuten kann. Und dass quasi sie von dem Angle der Grammatik kommt und quasi eine singuläre Syntax erzeugen will. Das hat natürlich auch Vorläufer, also diese Grammatikalität, das gibt's vorher auch, aber das ist bei ihr vielleicht nochmal vor dem Hintergrund der zeitgenössischen auch Medientechniken, Schreibtechniken, Bildtechniken nochmal ganz besonders und deshalb hat mich das sehr interessiert.
Ja, ich fand auch interessant in der Beschäftigung mit ihr oder als ich jetzt so ein bisschen recherchiert habe und auch auf ihren Instagram-Account gegangen bin, dass sie, also was du auch angesprochen hast, so dieses, sie ist sehr vernetzt oder scheint sehr vernetzt und hat so dieses Kollektive auch im Lyrischen, sich zu verbinden mit anderen zusammen. Also sie hat Co-Autorschaften gemacht, sie hat zusammen mit, jetzt muss ich noch mal ganz kurz den Namen nachschauen, Benjamin Moreno, ein Computerspiel entwickelt, Mammut, wo, also sie hat quasi da auch Lyrik reingebracht und er hat das programmiert, was ich total abgefahren finde. Also dann auch so diesen Versuch, also es ist aber auch sehr lustig, weil dieses Videospiel hat so eine 80er Jahre Atari-Ästhetik, so. Also es ist sehr schon auch so, hat so eine gewisse, so ein bisschen Stranger Things-mäßig, ja, genau so. Das fand ich zum Beispiel total interessant. Also, dass sie da auch versucht, eben so dieses Lyrische und jetzt nicht so, was man ja vielleicht auch so ein bisschen kennt, das hört sich jetzt so ein bisschen abschätzig an, soll es aber nicht sein, so dieses, was ja heute oft so, ja, so Twitter-Lyrik oder so. Ja, also so dieses eben so Tweets oder so. Aber dieses so in diesem Computerspiel finde ich nochmal so eine andere Form mit dem Digitalen und dann natürlich auch mit Bildern und dieses Spielerische auch darin, finde ich total interessant. Und sie hat auch, also sie ist eben Lyrikerin, aber auch promovierte Soziologin. Ich finde das auch interessant, weil da wird es vielleicht auch so heute drum gehen. Ich finde schon, dass man merkt, es gibt da so einen gewissen Zugriff, keine Ahnung, oder so einen, sage ich, ich würde es auch wirklich so als so politischen vielleicht Impetus auch sehen, in den Texten auf alle Fälle, die wir gelesen haben. Und sie hat zuletzt, das fand ich auch nochmal ganz spannend, ein neues, ganz aktuelles Projekt, also das jetzt erst seit April hat, ein Lyrik-Fanzine, also da auch nochmal so ganz was anderes, also da nochmal so rekurrierend auf so eine Kultur des DIY, der Fanzines und da eben aber auch sehr auf dieses, das Papier und so weiter. Und das heißt, sorry für meine Aussprache, Murakita. Und da, das macht sie zusammen mit der, ist es so?
Interessant.
Ja, das macht sie zusammen mit der Übersetzerin Paula Abramo, gibt sie das heraus und da geht es laut eigener Aussage darum, sprachliche Räume zu öffnen, um Alterität sichtbar zu machen und also Texte in Schwellensprachen, gespaltenen Sprachen, Sprachen im Wandel, Feuerzungen und unausgesprochenen Sprachen zu präsentieren. Also das finde ich auch nochmal so interessant. Sie hat da wie so rhizomatisch von der Lyrik ausgehend, spreadet sie sozusagen in so unterschiedliche andere Disziplinen, andere Medien. Das finde ich total spannend, ja. Und ich glaube, es ist auch spannend, wenn wir vielleicht heute auch nochmal über die Formen reden. Du hast schon gestern so ein bisschen angeteasert, dass du in Frage stellen würdest, dass es Prosa-Gedichte sind. Das werden wir ja heute noch ausdiskutieren. Ja, genau so. Ja, genau. Und also, um jetzt nochmal so ein bisschen quasi formaler auch nochmal zu sagen, sie hat zahlreiche Gedichtbände tatsächlich schon veröffentlicht, wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Carmen Atadin-Preis für Poesie 2007 und 2020 dem Nationalen Poesiepreis Clemencia Isaura. Also ist auch schon für, sag ich mal, ihr junges Alter, also es sind wirklich so eine Handvoll, also es sind mehrere Gedichtbände. Genau. Und dann sage ich noch mal kurz was zu, oder habe ich was vergessen zu ihr?
Nö, ich finde, also das, gerade fand ich total spannend, was du noch gesagt hast zu dem neuen Projekt, weil sie auch in anderem Kontext eben betont, dass es ihr darum geht, quasi in Zungen zu reden, also in mehreren Zungen und damit sozusagen etablierte Grenzen des Sprechens und der Sprache irgendwie zu brechen und auf der anderen Seite eben das auch im Austausch mit absoluter Gegenwärtigkeit zu tun. Ja. Also was holt man aus dem Gegenwärtigen alles rein in die Sprache? Und an einer Stelle, glaube ich, in einem Interview sagt sie auch, es geht dann auch ganz viel um die Fragen des Registers. Also was holt man an Register zum Beispiel in die Literatur rein?
Ja, und das kann ja dann aber auch, finde ich, nochmal so ein bisschen, also weiß nicht, ob es eine Gegenbewegung ist, weil ich glaube, Fanzines haben gerade auch so ein bisschen wieder so eine Konjunktur, aber das kann ja auch dann gegen das Digitale sein. Also Fanzines sind ja wirklich welche, die auch sehr stark ja, mit diesem kopierten, vorläufigen DIY, die aber eben dann auch zirkulieren, halt in ihrer materiellen Form, so. Also, weiß ich jetzt nicht, vielleicht bringen die das auch digital heraus, aber meine Vorstellung von Fanzine ist wirklich so kopiert, zusammen kollagiert und so weiter, ja, so.
Was ja eigentlich also, durchaus auch eine Tradition hat, ja, ja, also diese quasi Texte zirkulieren zu lassen in quasi Nahezirkeln.
Ja. Wir sprechen jetzt heute, und ich glaube, wir waren uns einig, auch als wir so ein bisschen davor gesprochen haben, also ich führe jetzt so ein bisschen ein, diesen Gedichtband, und wir sprechen aber über sozusagen einen Teil nur der Texte, die eben in Poet, in dem Literaturmagazin erschienen sind. Und ich sage aber auch so ein bisschen was zu dem Gedichtband, weil ich glaube, das schon auch wichtig ist, gerade bei Lyrik auch nochmal, wenn man jetzt nicht nur einen Text hat, sondern wie in unserem Fall mehrere Texte, was das eigentlich macht, Sachen zu kompilieren. Wir haben dann auch, das hattest du, ich tease schon mal an, in diesem deutschen, in der deutschen Veröffentlichung ist der Satz anders, also sozusagen der Blocksatz, da werden andere, also Zeilenumsprünge sind es ja nicht, oder kann man sich fragen, ob es Zeilenumsprünge sind, gesetzt, und wie sich dadurch auch Bedeutung verändert. Also da kommt man dann wie so in so eine paranoide Schleife, dass alles auf einmal irgendwie so, oh mein Gott. Ja. Aber ich glaube, es ist, also es geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, das haben die jetzt ganz schlecht gemacht, sondern einfach in der Differenz werden ja auch Sachen sichtbar. Mhm. Und wie gesagt, also im Original erschien, ich sage jetzt den deutschen Titel, Abenddämmerung in der Vorstadt 2011 im spanischsprachigen Original. Und was ich eben ganz interessant finde, ist, dass es nicht wie hier jetzt nur diese Prosa-Gedichte oder Block-Gedichte gibt, sondern dass es eigentlich ein Gedichtband ist, in dem auch zumindest auf den ersten Blick klassischere Gedichte mit Zeilenumsprung und die in dieser, sag ich mal, Vertikalität ausgerichtet sind. Das ist immer schwierig zu beschreiben, wenn man vor sich hat, wie das aussieht, dann weiß man sofort, was gemeint ist. Und das aber zu beschreiben, ist sehr aufwendig.
Ja, aber genau. Vertikalität ist genau der richtige Begriff.
Ja. Und eben in diesem Gedichtband sind diese Texte, über die wir heute sprechen, nicht nacheinander, sondern die sind, dann kommt quasi ein, so ein Text, der wird wieder unterbrochen von, sage ich mal, klassischer, zumindest auf den ersten Blick aussehenden Gedichten. Und es gibt natürlich da eine Klammer, über die wir auch sprechen werden. Also man erkennt irgendwie, dass die zusammengehören, und auch in dem YouTube-Video, das du mir gestern gezeigt hast, liest sie die auch zusammen. Also springt dann sozusagen, liest die nacheinander. Also es gibt schon natürlich Gründe, warum man, wie das in der Literatur, in dem Literaturmagazin Poet gemacht wurde, genau die zusammen zu gruppieren. Aber ich glaube, es macht halt eben auch was aus, wenn man das hat und sozusagen die Texte dazwischen dann auch nochmal dazukommen. So, ja. Dann kann man ja auch immer springen, genau. Und ich finde auch interessant, dass hier, das ist vielleicht so ein bisschen irreführend, in der deutschen, also in der deutschen Veröffentlichung, die ja das Spanische und das Deutsche abdruckt, also das Deutsche ist in der Übersetzung von Tabea Huth erschienen, dass eingefügt wird in diesen Titel Abenddämmerung in der Vorstadt, in Klammer Fragmente. Und ich war am Anfang so, apropos Paranoid Reading, ich war so, ah, Fragmente, habe sofort alles zum Fragment geholt, und dann aber festgestellt, als ich mir das spanische Original angeschaut habe, dass das ist natürlich nicht ihr Titel, sondern Fragmente bezieht sich halt auf das, dass hier nicht alle von diesen Texten und auch nicht alle von dem ganzen Gedichtband. Aber das finde ich nämlich auch nochmal interessant, dass es von auch diesen Prosa-Gedichten im Gedichtband mehr gibt als die hier abgedruckt sind. Genau. Ja, also es fehlen sozusagen drei, glaube ich.
Auch in der Serie quasi, weil das eine ganz starke Serialität besitzt.
Ja, genau. Und auch da wieder, es geht nicht darum so, oh, was haben die denn gemacht? Die haben ja gar nichts verstanden, sondern einfach sozusagen das festzustellen, okay, da gibt's eine Differenz, und was macht das eigentlich? Was könnte das an mehr Sinn oder Interpretations- oder auch so Ebenen aufmachen? Ist ja auch interessant, weil du gesagt hast, mit dem singulären Lexikon, das sehr stark jedes Gedicht ist. Ich meine, das ist ja natürlich hier sehr spannend. Nimmt man diese einzelnen oder nimmt man sozusagen, sind alle zusammen eins? Ist es ein Gedichtzyklus? Gehören die zu, genau, und so weiter?
Ja, ja, so. Genau, genau.
Ja. Und weil, insofern ist natürlich das Fragment auch sehr, also insofern passend, weil die natürlich die Freiheit sich genommen haben, auch einfach Sachen rauszulassen. Ja,
genau. So, also das glaube ich, unglaublich wichtig. Und das Besondere daran, was du schon gesagt hast, ist, dass man innerhalb dieser Serie von Gedichten, ganz egal, ob man jetzt alle von diesen Blockgedichten, mache ich mal jetzt vorläufig, nebeneinander stellt oder nur 3, 4, man merkt relativ schnell, dass es da eben genau dieses Prinzip der Singularität eigentlich entkoppelt wird, weil es ganz bewusste Wiederholungen gibt, also wortwörtliche Wiederholungen. Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, weil dann jeweils für das Wort oder die Worte ein neuer Kontext geschaffen ist, bedeuten sie sofort was anderes.
Ja, genau. Total. Ja.
Also
ja,
dies, total. Die Konstruktion als Serie, als solche ist unglaublich wichtig. In dem Gedichtband selber, ich glaube, sind es 45 Texte. Und wie du gesagt hast, sie folgen quasi nicht direkt aufeinander, es ist verstreut, aber man liest es trotzdem natürlich als Serie.
Ja.
Und insofern ist es interessant, wie du sagst, was durch die Rekonfiguration durch in der übersetzten Version dann passiert.
Mhm. Und genau, wenn, finde ich, wir sind jetzt schon so ein bisschen drin, aber ist ja nicht schlimm, weil eben wenn man, also es funktioniert ja sehr stark über eine Wiederholung und Verschiebung, also es werden dann, wieso kommen neue Wörter dazu oder die werden anders konstelliert und das ist schon so wie so eine Permutation, also es geht immer so eins weiter und wenn ich dann hier sozusagen die Auslassung habe von den zwei Texten oder ich glaube es sind zwei, die da dazwischen kommen, dann also gerade in der ersten Zeile werden wir auch noch drüber reden, kommt dann sofort eine sehr starke Änderung. Und dann kriegt man natürlich nicht diese langsame immer Permutation vom Sinn mit so, das Zahnrad hat sich weitergedreht. Das finde ich sehr interessant. Genau. Zwei Sachen würde ich gerne noch sagen und dann werden wir versuchen zu lesen.
Wir werden lesen.
Auch gar nicht
wir werden,
so
wir werden es nicht versuchen.
Nein, aber wirklich die Gedichte vorlesen. Das ist gonna be funny. Nämlich, wenn du vielleicht nochmal zurückgehst, ich finde auch super interessant das Titelbild der Gedichtsammlung. Ich beschreibe es mal für die Menschen, die es nicht hören, die es nicht vor sich haben. Da sehen wir nämlich eine Nachzeichnung, wirklich auf so, eigentlich ist es, glaube ich, so Legal Paper nennt man das, also so gelbes liniertes Papier, eines Rolling Stones Cover aus dem Jahr 2008. Also ich habe es nochmal nachgeschaut, das ist tatsächlich dieses Cover, das gibt's, es ist nicht erfunden, sondern es ist wirklich tatsächlich so nachgezeichnet. Und auf diesem Cover sieht man Amy Winehouse, die Sängerin Amy Winehouse, sehr prominent abgebildet mit ihrer typischen Frisur. Und sozusagen der große Titel des Rolling Stone ist The Diva and Her Demons, Amy Winehouse. So, das finde ich, also kann man drüber reden oder nicht, aber das finde ich schon interessant, das auch nochmal mit einzubeziehen, gerade was auch so diese Frage der, ja, was nimmt man ins Gedicht mit rein, der Populärkultur und so weiter und wofür vielleicht da Amy Winehouse stehen könnte. Und was ich auch noch ganz kurz vorschieben will, sind die Motti. Also das sind auch so Sachen, wo ich dann so gemerkt habe, ja, da gehe ich dann halt auch an den Text ran, wie ich an andere Texte auch rangehen will. Ich schaue mir die Paratexte an. Was steht da eigentlich? Was machen die? Und was setzen die vielleicht auch schon für eine Erwartungshaltung, bevor ich überhaupt beim Gedicht bin? Und wir haben eben drei Motti. Lustigerweise hatte ich das erste übersehen, was, glaube ich, so ein bisschen freudscher
Ding ist.
Ja, genau so. Nämlich ein längeres Zitat. Also das sind auch, können wir, wenn wir wollen, auch nochmal drüber reden, wie die quasi präsentiert werden. Es sind längere wirklich Abschnitte. Einmal eben als erstes von Carlos Drummond de Andrade, einem brasilianischen Lyriker. Dann ein Zitat, auch ein längeres von Monique Wittig, und zwar aus ihrem so feministischen Klassiker Der lesbische Körper, Le Corps Lesbien von 73. Und dann als letztes ein längeres Zitat von Paul B. Preciado, und zwar aus Testo Junkie. Und das finde ich, also ich hatte eben nur die queer-feministischen Referenzen gelesen, aber ich finde es interessant, das auch nochmal so, weil in dem, also ohne, dass wir jetzt vielleicht auf den Inhalt eingehen, aber eben bei Monique Wittig geht es ganz stark um dieses Körperliche, so einen Körper erschreiben. Und das ist eben auch so eine sehr starke, einfach so feministische Tradition. Jetzt nicht so, also sie kommt, glaube ich, schon oder ist schon so Écriture Feminine-mäßig, aber eben nochmal sehr stark deessentialisierender und eben mit diesem queeren Moment schon drinnen, aber eben so ganz stark diese Körperlichkeit. Und bei Preciado ist das Zitat zumindest eins, wo es eben ganz stark um diese Zirkulation geht, um auch so die Frage des Lebens in Städten,
ja,
und einer eben Subkultur in den Städten, also nicht das Suburbio, mhm, aber ich glaube schon so diese Subkulturen und die Frage des Überlebens. Und das sind schon, glaube ich, so Themen, die sich in den Texten, über die wir heute sprechen werden, auf alle Fälle wiederfinden. Ja, und ich finde es eben schon interessant, dann eben diese, das ist ja auch immer ein Einschreiben in eine Tradition, finde ich, solche Motti. Ja, man macht natürlich da so einen Sinnzusammenhang erstmal auf oder auch mit den, selbst wenn man, sage ich mal, jetzt die Texte nicht kennt, allein die Zitate und die Namen, dann googelt man die und dann sieht man sofort, okay, auf wen bezieht sich das? Ja, und genau, das finde ich schon interessant.
Also, dass da auch für Deutung quasi so ein Rahmen schon mal geliefert wird, finde ich auch unglaublich schlüssig. Interessanterweise ist hier quasi eben auf Textkultur verwiesen in diesem Rahmen, ja, also sie referenziert ein Textmedium. Bei dem Cover ist es wiederum eben ein ganz anderer Aspekt der Kultur. Und wenn man sich zum Beispiel Interviews von ihr anhört, dann, und sie wird gefragt, welche Vorbilder sie hat, dann nennt sie auch zuerst nicht irgendwelche Autorennamen oder Autorinnen, sondern sowas wie mündliche Kultur, Gegenwartskultur, Pop, visuelle Künste, irgendwann vielleicht auch andere Poeten, aber das heißt, der Einflussbereich weitet sich, ja. Und trotzdem, und da können wir dann ja in den Texten auch nochmal drauf zurückkommen, finde ich den Akzent, der gesetzt wird, oder den Index, der hier gesetzt wird mit diesem Cover, auch super interessant, weil man hat halt die ganzen Parameter zusammengeschoben, die dann auch wieder auftauchen. Weiblicher Körper, Bildlichkeit des weiblichen Körpers, Verkaufen des weiblichen Körpers, überhaupt die sozusagen Kunst als Verkaufsmaschine, Kapitalismus, und was dann eben auch gerade im mexikanischen Kontext in noch eine ganz andere Betrachtung des Bildkapitalismus auch eingebettet ist und so weiter. Also da passiert viel. Ja, das ist nicht jetzt poppig gemeint in dem Sinne von Bing, ich mach mir hier die Amy Winehouse drauf, sondern da steckt wirklich tatsächlich total viel drin als ein visueller Referenzrahmen, der quasi diese Texte, Textreferenzen ergänzt, finde ich.
Aber eben schon auch, und da nehme ich auch schon mal so ein kleines Ding vorweg, der Herzschmerz, ja, also die Diva Amy Winehouse, die ja sehr bekannt wurde, einerseits für ihren Drogenkonsum, so, und so dieses so maturisierte Künstlerseele, und dann aber natürlich auch für ihre Liebesgeschicke und Leiden, genau. Und da wird's ja, also geht's ja auch so ein bisschen drum in den Texten, aber da können wir ja nochmal drüber sprechen. So, jetzt haben wir viel schon gesagt, jetzt lesen. Ja.
Und das, also man muss nochmal voranschicken, du hattest es vorhin kurz erwähnt, es gibt einen interessanten Videomitschnitt auf YouTube, bei dem man tatsächlich auch nachgucken kann, wie Minerva Reynosa diesen Text, den wir jetzt lesen werden, selber liest. Und das ist natürlich jetzt auch nicht das Ziel, zu imitieren, wie die Autorin liest, aber zumindest möchte ich es ansatzweise ähnlich performieren, weil, glaube ich, was für den Sinn drin steckt. Das heißt, klar, ich bin jetzt auch als deutsche Muttersprachlerin nicht in der Lage, das auf die Art und Weise schnell zu tun und in dem gleichen Fluss zu tun, aber dass es fließt, ist eben zentral, glaube ich. Man sieht am Text selber, es ist ein Text ohne Punkte und Komma, und im Vortrag bekommt es eben nochmal eine andere Qualität. Also die Oralität zeigt uns dann auch genau das,
das. Und ist eben, finde ich, auch, das, also ich bin bei Lyrik manchmal auch so ein bisschen cringe, weil es ist ja dann eben immer dieses Pathos und es ist alles so bedeutungsschwer, und Lyrik wird ja immer so ein bisschen so vorgetragen, so deklamatorisch, und sie macht da halt wirklich auch da so was komplett anderes, ja, also eben nicht so diese, alles, jedes Wort hat eine Bedeutung, sondern es ist eigentlich eher, du hast gestern auch gesagt, es drängt alles so nach vorne, in so einem Sinne von, es entsteht so ein Klangteppich, wo eben nicht jedes einzelne Wort diese getragene Raum und dann immer so mit Pausen und so weiter, das finde ich schon auch noch interessant.
Ja, das ist absolut wichtig, glaube ich.
Sehr sympathisch, muss ich sagen, also kann ich voll was damit anfangen.
Ja, was du sagst, also es ist keine deklamatorische Poesie. Das ist eben, Ich kann das eben nur mit diesem Geräusch, das ich gestern auch gemacht habe, so ein
ja.
Und ja. Dieser Zug, der dann kommt sozusagen, den zu verstehen, ist nicht so leicht. Und vielleicht will ja der eine oder die andere das auch im Internet selber sich mal anschauen.
Ja,
das ist auf jeden Fall interessant.
Lohnt sich voll, ja.
Genau. Und auch wenn man jetzt das Spanische nicht mächtig ist, merkt man, glaube ich, vielleicht umso mehr, worauf das abzielt. Und du wirst ja dann die deutsche Übersetzung auch noch vorlesen. Das heißt, wir haben es dann in beiden Varianten.
Ja.
Und los geht's. Es ist tatsächlich das allererste Gedicht aus dieser schon erwähnten Serie.
Mhm.
Ja?
Ja.
En la segunda planta gran desorden, arriba de la cama con mi exnovio a mi lado, sin poder yo disfrutar. Yo pienso en ti como la última, como al final, con el principio presente de un tiempo juntos. Yo pienso, lloro, sobre el suelo de la cocina, dulce reunión, agua adolescente, Jamaica, España. ¿Cómo estaríamos ahora? Nos gustaría el sillón, los labios. ¿Quién? La artritis. Yo pienso, desorden, bajo la panza, el futuro, la lluvia veraniega, el reflejo del calor en el cielo, los ojos ovíparos tuyos el marrón, y yo lloro bajo las aves chillando alaridos de ida, sin dejar pedir el hambre, la estela del cuerpo que emite fibra de otro cuerpo, la intención, la humilía, yo pienso acostada, víctimas plásticos al lado de mi exnovio, lagos de, sin poder yo disfrutar, el arma, la cabeza, el amante. No podemos separarnos, tú, la escritura, yo, tirada en el suelo, en la cocina, la dermis, el frío, love mark, yo, transcorazonada, mi teta fría, sin tu mano o seno, la potencia de tu céntrica, Jamaica, España, ¿cómo estaríamos ahora? Y yo pienso en ti, saliendo del amor, ilesos como la última vez, juntos.
Im zweiten Stock große Unordnung auf dem Bett mit meinem Ex-Freund an der Seite, ohne dass ich irgendetwas genießen könnte, denke ich an dich wie beim letzten Mal, wie am Ende mit dem Anfang gemeinsame Zeit vor Augen, denke ich, weine auf dem Küchenfußboden, süße Zusammenkunft, jugendliches Wasser, Jamaika, Spanien, wie wäre es jetzt mit uns beiden, gefiele uns der Sessel, die Lippen, Wind, Trefe, die Arthritis und ich denke Unordnung unterhalb des Bauches, die Zukunft, der sommerliche Regen, der Widerschein der Hitze im Himmel, deine ovipanen Augen, das Kastanienbraun, ich weine unter den Vogelschwärmen, ich weine kreischendes Abschiedsgeheul, ohne das Bitten zu lassen, der Hunger, der Sog des Körpers, der Fasern eines anderen Körpers abgibt, Intention, Homilie, ich denke mir liegen, Kunststoffopfer an meiner Seite, ohne meinen Ex-Freund, den Zehensee, das Brustzeug, den Kopf, den Liebhaber genießen zu können, wir können uns nicht trennen, du das Schreiben, ich auf den Küchenboden geworfen, die Haut, die Kälte, Love Mark, ich zwischengeherzt, meine Titte kalt, ohne deine Hand oder Brust, die Kraft deiner Mitte, Jamaika, Spanien, wie wäre es jetzt mit uns beiden und ich denke an dich, während ich mich der Liebe entziehe, unversehrt wie das letzte gemeinsame Mal.
Sehr schön. Ja. Mir ist übrigens aufgefallen, dass, obwohl das von der gleichen Übersetzerin ist, die Version, die ich jetzt hier auf dem Bildschirm habe, eine andere ist als die Version, die hier abgedruckt
interessant.
Ist. Also ganz konkret, aus irgendwelchen Gründen wurde Jamaika hier nicht als Jamaika übersetzt, obwohl Tabea Ruth eben für beide Versionen verantwortlich zeichnet. Also wir
Hibiskus.
Ja, ja. Das heißt, kann man sich ja vielleicht später auch nochmal mit dem Publikum drüber unterhalten.
Oh ja.
Genau.
Ja.
Das nur, damit es keine Verwirrung gibt.
Was ich mir jetzt gerade auch nochmal, das ist nämlich auch das manchmal, wenn man dann so liest und dann auf einmal schießt einem so ein, also ich, sorry, das ist jetzt so, ich springe jetzt mitten rein, aber Homilie, habe ich nachgeschaut, ist ja Predigt. Und es hat ja so, also wie sie es vorträgt, hat so was Sermonartiges. So wie früher die lateinischen Männer. In nomine patriae et filii und so. Und da ist ja auch so dieses, wenn man sich auch so vorstellt, früher die Leute haben das ja gar nicht verstanden. Das war ja wirklich so sehr dieses, nur die Sprache zu reproduzieren, ohne eigentlich diesen Sinn zu verstehen.
Ja.
Das finde ich auch nochmal interessant.
Absolut.
Ja. Weil ich war so bei dem Vortrag von ihr, weil es so zwischen eben so Tirade, also auch wenn jemand so schimpft, wirklich auch so einen Rant eigentlich so macht. Mhm. Und aber eben Predigt finde ich jetzt auch nochmal sehr, sehr einen treffenden Begriff.
Also ich meine, das ist ja, die Linguisten würden sagen, es ist eine rein phatische Sprachfunktion, also die, es verliert sich sozusagen die Bedeutung des Bedeutens, also es geht nicht um Semantik, sondern es geht darum, dass gesprochen wird und das performiert wird, dass gesprochen wird, und nicht einen Sinn übertragen. Also deshalb das mit der Predigt oder Messe auf Latein, das ist genau, glaube ich, der Punkt. Ja? Also dass es hier um so ein reines Performieren des Sprechens geht, das aber trotzdem eine geteilte Sprache ist, die aber immer so eine Distanz einführt.
Ja. Aber, also vielleicht steigen wir gleich ein. Also klar, einerseits so dieses, dass es sehr um dieses, das Sprechen, das Hören, die Klänge und so weiter und eben auch so diesen Wörtern, die einfach nur aneinandergereiht werden. Aber es gibt ja schon, finde ich, ja, so, was man sagt, Themen oder so Narration, also so eine Situation, sage ich mal. Also es fängt ja an mit im Zweiten, also ich hoffe, es ist okay, ich referiere jetzt eher auf das Deutsche, aber wir können dann auch voll gerne auch aufs Spanische immer wieder so rekurrieren. Also im zweiten Stock, große Unordnung auf dem Bett mit meinem Ex-Freund an der Seite, ohne dass ich irgendwas genießen könnte, denke ich an dich wie beim letzten Mal, wie am Ende. Mhm. Also sozusagen, es gibt ein lyrisches Ich, wenn man schon mal alle, es gibt ein Du und es gibt offensichtlich in irgendeiner Form eine Trennung. Also das ist ja erstmal die Ausgangssituation, wobei ich mich dann auch irgendwann gefragt habe, ist der Ex-Novio eigentlich das Du oder ist es eine andere Person? Aber sozusagen die Situation ist ja vielleicht erstmal
die so wird situiert, es wird quasi eine Szene geschaffen. Und genauso wie eine in kleinsten Blitzlichten quasi Szenen geschaffen werden. Und genau das ist ja der Punkt. Plötzlich ist man dann auf dem Küchenboden, plötzlich ist man dann da. Die Szenen müssen blitzartig kommen. Das wird in den anderen Gedichten dann auch noch extremer, wenn plötzlich andere Szenen quasi reingeschaltet werden, die vielleicht vermittelt sind. Und gleichzeitig hat man immer wieder so Sinnknospen, ja. Also da geht, da scheint so momenthaft irgendwas zu bedeuten. Ja. Das wollen wir ja auch. Ja. Wir wollen ja auch die Bedeutung lesen. Ja. Also es ist ja dieses letztlich auch Drängen, dass man danach sucht. Und deshalb fasziniert einen das. Also es ist nicht so, das ist keine absurde Lyrik, das ist keine. Also es geht nicht darum, überhaupt keine Sinneffekte mehr zu erzeugen.
Ja, voll. Und ich finde nämlich auch nochmal interessant, weil, also ne, im zweiten Stock große Unordnung. Also die Unordnung ist, glaube ich, schon auch so sehr das Thema, weil du hast gesagt Lexikon. Ich dachte natürlich auch an Liste, ja. Also es ist ja ein Aufzählen, gerade in diesen Substantiven. Und dann ist natürlich, also die Unordnung macht einerseits so dieses, ist irgendwie so alles durcheinander und gleichzeitig suggeriert es ja aber auch immer wieder eine Ordnung in dieser Liste. Also es kommen dann auch später, werden zum Beispiel Ortsnamen genannt, also Jamaika und Spanien, aber später kommen dann auch, also wird dann auch explizit gesagt, ich glaube in dem zweiten, das wir hier haben, ich denke seit 15 Jahren an die großen Hauptstädte oder an die westlichen Hauptstädte und dann kommt auch, also es kommt, ich habe es mir irgendwo rausgeschrieben, Jamaika, Spanien, Nairobi, Libanon, Gaza, Angangwego, dann Weißrussland über Lukaschenko, die Wiener Sängerknaben. Also da ist dann auch wieder so, das sind zwar quasi Eigenbegriffe oder Eigennamen, die aber ganz stark Örtlichkeiten aufrufen. Kreuzberg kommt vor, die Bastille. Da wird dann ja schon immer wieder sowas aufgerufen, wie du sagst, wir uns dann so festhaken versuchen, da will ich jetzt irgendwie so einen Sinn erkennen, aber es spannt dann auch Sachen zusammen, wo man dann nicht weiß, ja, was hat das jetzt miteinander zu tun? Aber es suggeriert natürlich irgendwie, es hätte was miteinander zu tun. Ja,
und so. Also ich, zumindest bei manchen Dingen glaube ich auch gelesen zu haben, dass es was miteinander zu tun hat. Mhm. Also zum einen ist es ja Teil dieser Ästhetik. Ich habe da schon sehr stark dieses Gefühl, dass es, auch wenn es schon 2011 erschienen ist, aber das auch mit einer zeitgenössischen Medientechnik zu tun hat, es ploppen Dinge auf. Ja. Also es ploppen wirklich einfach immer Dinge auf und auch Namen, die dann aber quasi Assoziationsketten erlauben, die erlauben dann eben auch innerhalb des Textes eine andere Bedeutungsebene auszulösen und gerade der Text zu Lukaschenko, wo dann eben Gaza und Angangeo eingespielt werden, da wird dadurch, wie du gesagt hast, wenn man möchte, ein Thema durchaus entwickelt, also es ist nicht so, als wäre das dem Text fremd, also einerseits ist quasi auf diesem sehr intimen, persönlichen und kleinen, geschlossenen Raum des Hauses oder der Wohnung und dem Bett die Intimität da und gleichzeitig ist die ganze Welt da. Und vielleicht eben medial vermittelt. Ob man sich das jetzt über einen Fernsehschirm oder über ein Telefon in der Hand vorstellt, anscheinend kommt da die Welt rein und allein durch diese Konfrontation entstehen Sinneffekte, die unglaublich interessant sind. Gerade in den Text zu Lukaschenko könnte man sich vorstellen, es beginnt eben recht plakativ mit dem Problem der Diktatur, Das heißt, der letzte Diktator Europas, wenn man so möchte, wird dann aus dem Blick Mexikos als Problem besprochen. Dann geht es aber über in eine Frage von Geopolitik und so weiter. Dann kommt in der allerletzten Zeile, sagen wir mal, Gaza und Angangeo. Ja, das ist man dann nochmal geografisch ganz woanders. Und ich habe das auch zum Beispiel mal nachgeschaut aus Interesse. Angangeo ist ein kleiner Ort, auch nicht weit von ihrer Geburtsstadt Monterrey entfernt, das eigentlich inzwischen ganz stark touristisch beworben wird als ein sehr schön gelegener Ort, ein Kleinstadt nahe eines Naturreservats, wo so große Schmetterlinge drin sind, die man besuchen kann, ja, also ein Tourismusaspekt. Aber 2010, also ein Jahr bevor dieser Gedichtband erschienen ist, gab es ganz extreme Überschwemmungen in diesem Ort und Zerstörungen von Häusern und auch viele Tote. Das war medial präsent, das war im Fernsehen mediiert und rezipierbar. Und das heißt, wenn in dem Text so eine Art Paradigma, also eine Serie vielleicht auch von Tod und Gewalt und Staatskontrolle, sagen wir mal, aufgerufen wird, dann wird es eben quasi an verschiedene Lokalitäten angebunden. Das eine ist das Mexikanische in der Region, das andere ist dann eben vielleicht Gaza oder Weißrussland. Ja, ja. Also da das ist ein super interessantes Paradigma, was sie da aufmacht. Ich wollte übrigens, aber ich würde unbedingt zu dem Text noch mal zurückkommen, nur eines wollte ich sagen mit der Unordnung. Also das hattest du ja gesagt, der erste der Reihe beginnt mit der großen Unordnung auf dem Bett. Jetzt ist daran, sieht man was ganz Schönes, das funktioniert auch beides, also sowohl im Spanischen als auch in der deutschen Übersetzung. Es heißt ja ohne irgendwelche Satzzeichen und im Übrigen im Deutschen auch ohne Großschreibungen.
Ja.
Im zweiten Stock große Unordnung auf dem Bett mit meinem Ex-Freund an der Seite. Jetzt kann man, und das ist, glaube ich, dieser Punkt der Entgrammatikalisierung oder der Nicht-Grammatik, man kann grandes orden auf arriba de la cama beziehen oder nicht. Also man kann sagen, die große Unordnung herrscht auf dem Bett oder es herrscht große Unordnung. Und dann ist auf dem Bett mit meinem Ex-Freund wichtiger. Ja. Also je nachdem, wie quasi in der Syntax die Dinge verknüpft werden, das dürfen wir entscheiden.
Ja.
Ja? Das heißt, wir sind wirklich die sinnstiftende Instanz, die entscheidet, wo hänge ich es jetzt dran.
Ja. Das ist ja ganz oft so. Also der Text funktioniert ja ganz oft so, dass es eben, ich finde das auch manchmal im Lesen so ein Effekt, dass man so liest und dann wie so reinfällt, weil man sich so denkt, ach so, nee, das gehört jetzt schon zum nächsten oder so, dass man so diesen Effekt hat. Auch wie du sagst, ist es jetzt im zweiten Stock große Unordnung auf dem Bett mit meinem Ex-Freund oder im zweiten Stock große Unordnung auf dem Bett mit meinem Ex. Ja. Das ist eben so diese Besonderheit, indem sie es ja auch so drängend vorträgt, versucht sie ja, glaube ich, diese quasi Planheit, also diese Unentscheidbarkeit auch im gesprochenen Wort fortzusetzen. Also sie liest ja eben, man könnte es ja eben, so wie ich es jetzt gerade gemacht habe, im Lesen auflösen. Also im Lesen durch Pause. Ja. Und ich finde das aber auch interessant, weil jetzt sind wir beim Prosagedicht. Ich habe eben im Vorfeld, also weil ich glaube, diese Form, so wie das hier präsentiert sind, ist im Blocksatz, ist so, ruft erstmal die Form des Prosagedichts auf. Also wir haben eben nicht wie bei so einem klassischen Gedicht Zeilensprünge, sondern es ist eben alles in so einem Block. Und ich hatte mir dann in der Vorbereitung, das kann ich auch allen empfehlen, die Münchner Rede zur Poesie von Uliana Wulff, einer deutschsprachigen Lyrikerin, die aber sehr viel mit Mehrsprachigkeit arbeitet und eben auch mit dem Prosagedicht. Und die hat eben die Münchner Poetik-Vorlesung gehalten zum eben Thema Prosagedicht. 2009 war das, mit dem Titel Box Office. Und sie insistiert auch sehr stark auf diesen Box-Charakter, also dass das eben so ganz stark was ausmacht auch. Und dass es für viele auch, glaube ich, so in der Geschichte des Prosagedichts eine Befreiung ist auch von diesem, dass der Zeilensprung setzt ja eben auch immer Bedeutung. Also wenn wir jetzt auch so genau das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, wenn du einen Zeilensprung hättest, im zweiten Stock große Unordnung auf dem Bett mit meinem Freund, dann setzt du ja dann auf diese Bedeutung. Und gleichzeitig, dass es durch dieses Komprimieren, was erstmal, glaube ich, so paradox klingt, sie bezieht sich da auf Rosemary Walcott, die auch sehr stark mit Bezug auf Prosagedicht von Gap Gardening gesprochen hat, also sozusagen einer Pflege oder eines Gärtnerns der Lücke, weil sie sagt eben dieses, dass man das dann so komprimiert, einerseits sozusagen wird es ja so extrem dicht, aber dass dadurch halt eben auch diese Gaps zwischen den Wörtern immer wieder eine andere Bedeutung oder eben so, dass man da mit dem, man geht dann halt mit anderen Bedeutungsinstanzen um, weil ich glaube, wir als Lesende ja auch so funktionieren. Wir hängen uns dann halt immer an so Sachen auf oder wenn man das liest, wie du auch sagst, es ist ganz schwer, innerlich so, mich zu versuchen, so Satzzeichen zu setzen oder so, ja, so, also es produziert ja auch sowas bei uns und das fand ich schon, dann interessant und ich finde, das ist ja bei Prosagedicht anscheinend eh so das Ding, man kann es eh nicht definieren und also ich habe nur so irgendwie gelesen, es hat eine Geschichte, aber keine Definition, also ich glaube, wir werden es auch nicht schaffen, ich glaube, es gibt wahrscheinlich Gründe, warum es Prosagedicht ist oder auch nicht, aber ich fand so diese Idee dieser Box und eben auch nicht im Sinne von, ja, das ist eine Box und dann legt man was rein, sondern die Box schafft selber sozusagen ihren Inhalt, also wieder so dieses Inhalt-Form-Thema, ja, also so die Form bestimmt dann halt eben auch ganz viel.
Ja, absolut. Und deshalb hatte ich das auch nochmal nachgeschaut und uns ist aufgefallen, dass der Satz so unterschiedlich ist. Also wenn man das anschaut, wie es in dem erschienenen Gedichtband abgedruckt ist, sieht die Box anders aus. Und ich glaube, das ist schon bedeutungstragend oder hat eben Bedeutungseffekte, weil man eben zum Teil auch merkt, was es bedeutet, quasi wie die Sprache in der Box drängt, ja. Und hier ist im Original eben besonders interessant, dass im unteren Drittel quasi ein Wort getrennt wird, das trennen heißt. Also separarnos wird getrennt und meines Erachtens wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ja. Das heißt, man könnte sagen, hier wird das Prinzip des Zeilensprungs imitiert, ja, aber es hat eine andere Dynamik, weil es eben in dieser Box ist.
Ja.
Zum Prosagedicht, da haben viele andere vieles zu sagen und da gibt es auch noch vieles zu sagen, aber also ich hatte so ein bisschen polemisch, Augenzwinkern in die Menge, ich habe das so ein bisschen polemisch gesagt, dass ich es nicht für ein Prosagedicht halte, um so ein bisschen Streit auszulösen. Nee, also es ist, die Kategorien sind immer schön und man kann was damit tun, aber man kann sich ja auf der Gegenseite auch fragen, ist das überhaupt Prosa? Also können, ist also eine Behilfsdefinition fürs Prosagedicht, die ja immer wieder zitiert wird, ist eben die Definition letztlich bei Baudelaire, Poesie ohne Rhythmus und ohne Reim. Das heißt, Reim, okay, vielleicht nicht. Auf jeden Fall kein Zeilensprung mit Reim am Ende. Rhythmus, ja, wenn man es entsprechend vorliest, man kann es aber rhythmisieren. Und insofern ist die Frage, ja, für mich ist vor allem ein Punkt, der bei Prosagedichten, zumindest im 19. Jahrhundert, der schon noch vorhanden ist, hier absolut gesprengt, nämlich eine, nicht der Gegenstand, es ist auch hier geht es um prosaische Dinge, ja, aber es geht um das zumindest ansatzweise erzählende Moment. Wir haben gesagt, es sind eher Szenen, also es sind eher so, es ist eine andere Form der Weltwahrnehmung in der Sprache reproduziert als im Prosagedicht, wo es eben doch um bestimmte Erzählstrukturen gehen kann. Das heißt nicht, dass das heutzutage ist, eben auch mit Wolf, ja, also Prosagedichte heute funktionieren eher so. Das heißt, mir würden viele widersprechen und sagen, klar, es ist ein Prosagedicht. Ich finde es aber interessanter, darüber nachzudenken, wenn man eben erstmal sagt, ist es das wirklich, ja. Und was anderes, was ich auch zu diesen Sinneffekten noch sagen wollte, ist, es fällt schön auf an dem Vergleich Originalübersetzung. Das heißt nicht, dass wir jetzt eben bewerten, ob die Übersetzung hier was schafft oder nicht, sondern die Übersetzung erzeugt etwas und manchmal muss man einfach mit einer anderen Sprache was anderes erzeugen. Und das fällt auf zum Beispiel, finde ich, an der Stelle hier, wo es heißt im Deutschen, ich denke mir liegend Kunststoffopfer an meiner Seite ohne meinen Ex-Freund, den Sensei. Im Spanischen heißt es, yo pienso acostada víctimas plásticos al lado de mi ex-novio Lagosen. Und mit dem liegend, mit dem Grund, mit der Grundform, im liegend wird reproduziert, dass im Spanischen acostada liegt, also liegt. Man liegt sozusagen, man ist gelegt, wenn man so möchte, ja. Man hat sich gelegt. Und das ist zum einen interessant und zum anderen, auch hier hat man wieder so unterschiedliche Referenzen, worauf bezieht sich das jetzt eindeutig auf Jo, also ich denke mir liegend, also ich liege, oder sind es die Kunststoffopfer, die liegen? Das sind so Entscheidungen, die dann zum Teil eben mit dem Grund schön reproduziert werden, also das liegend ist eben auch offen, liegend heißt nicht, ist nicht eindeutig identifizierbar auf das lyrische Ich bezogen. Und auf der anderen Seite hat man dann im Spanischen was. Hier wird im Deutschen Kunststoffopfer als zusammengesetztes Wort mit Bindestrich im Deutschen gesetzt. Wir haben aber im Spanischen Víctimas Plásticos. Da habe ich mich auch gefragt, was ist da eigentlich los, weil es im Anschluss schräg ist. Ja, also ob da zwei Sachen wirklich so zusammengehören, wie es dann in der deutschen Version ist, die Frage. Das ist auch unglaublich interessant, sich anzuschauen, was eben im Vergleich passiert. Ja, und wie das in unterschiedlichen Sprachen dann gelöst wird.
Ja, oder eben nicht, also eben weil so, ich denke mir, das kann man ja im Spanischen gar nicht sagen. So, das ist ja auch so ein sehr eigenes deutsches.
Auch das, absolut. Ja. Und dann vielleicht das interessanteste Wort des ganzen Textes, ein Neologismus, transcorazonada. Ja, also yo transcorazonada, ich zwischengeherzt, haben die so rekreiert sozusagen. Vielleicht können wir darüber nochmal sprechen, weil ich glaube, diese Ebene der Intimität, der Beziehung, der Trennung, der Absenz und so weiter ist unglaublich wichtig für das ganze Ding. Also, im Übrigen, zu Acostada wollte ich noch sagen, das ist auch deshalb besonders interessant, weil im kolloquialen lateinamerikanischen Spanisch acostar a alguien auch heißen kann, man tötet die Person. Ja, also es ist nicht nur sich hinlegen, sondern es könnte eben auch víctimas eine ganz andere Bedeutung haben als irgendwas mit Bett und, keine Ahnung, Plastikpuppe auf dem Bett oder irgendwie sowas. Ja, also kann man sich ja vorstellen. Zu dem transcorazonada, das ist ja, wie gesagt, kein Wort, das lexikalisiert ist, sondern das ist quasi wirklich eine Zutat zu diesem Lexikon, wenn man so möchte. Und ich habe mich gefragt, wie du das gelesen hast. Ich habe natürlich quasi meine Idee, aber ist dir das aufgefallen sofort, dieses Zwischengeherzt?
Ja, aber ich habe mich auch gefragt, also es ist ja immer die Frage, was ist trans? Also ist es von einem zum anderen oder ist es zwischen?
So ist es.
So wie bei transplantiert. Also für mich ruft es im Spanischen sehr stark, dass ich habe so Herztransplantation im Bild, sage ich jetzt mal so. Aber das ist vielleicht auch so dann nochmal mein Zugriff auf eine Sprache, die ich jetzt nicht so gut beherrsche, ja, dass ich dann halt mit meinen eigenen Wörtern oder auch mit dem Französischen viel, aber eben zwischengeherzt. Ich hatte so den Eindruck, dass es was eine sehr körperliche hat und zwischen geherzt ist irgendwie so, geherzt ist ja eher so umarmen oder so, also es hat diese, sage ich mal, viszerale Dimension, diese Körperlichkeit für mich nicht mehr, ja, also es hat dann nur mehr so diese Love-Connotation, ja.
Ja, so. Da entkommen wir sozusagen dem Klang der deutschen Stimme nicht, weil das Geherzte, das hat so ein bisschen was Niedliches. Ja,
genau.
Und wie du sagst, da ist es viszeraler. Trans kann man in jegliche Hinsicht, glaube ich, deuten, aber ist natürlich auch diese Frage des Übergangs, und des Dazwischenstehens oder Übertragens, Also gerade auch, deshalb ist es wichtig, das vielleicht durchaus triangulär zu denken. Also da gibt es ein Ich, da gibt es ein Ex-Novio und es gibt ein Du. Ja. Also vielleicht ist es eben doch eher ein Dreieck. Und das Herz wird sozusagen hin und her getragen im Abstrakten, wenn man so möchte. Vor allem direkt danach kommt ja eben die kalte Brust ohne Hand. Das heißt, das Fehlen des anderen, das Du, lässt sich im Körper eben auch nieder, indem der eigene Körper erkaltet, und sozusagen nicht mehr lebendig, vital, irgendwie gut durchpumpt oder wie auch immer funktioniert, sondern dann fehlt hier was.
Und deswegen hatte ich aber, glaube ich, auch dieses Transplant, weil das ist ja auch, also das Herz in der Brust, also es hat dann auch mit diesen ganzen so, sag ich mal, so eher gewaltvolleren Bildern oder so, ruft es halt schon was aus, so das Herz wurde eher, also es ist ja auch so ein bisschen, Herzschmerz, das Herz wurde ja rausgerissen und so weiter, so. Und ich finde aber auch nochmal interessant, ich versuche mich nicht so sehr zu in der Unordnung zu verlieren, also weil ich finde interessant, ich habe mich dann nämlich auch gefragt, es hat ja eben diese Listen, diese ganzen Substantive und interessanterweise, ich glaube, ich habe es nicht nochmal ganz überprüft, aber es gibt vor allen Dingen drei Verben, die sich immer wiederholen. Es kommen eigentlich nur fast diese drei, ich glaube, einmal kommt visualisar vor, aber sozusagen als Verbform kommt immer ich und dann das eine ist denke, ich weine und ich kann nicht genießen.
Genau.
Also es ist sozusagen das Genießen in der Verneinung. Mhm. Und ich finde dann halt eben auch am Anfang, ich kann nichts genießen, denke ich, also yo pienso, und dann ist es für mich schon auch so dieses, also weil du auch gesagt hast, es hat so dieses, die mediale Gegenwart, es ploppen Dinge auf und so weiter. Aber es hat ja auch dieses ganz klassisch modernistische, das ist eine Wahrnehmung, ja? Also wir sind in der Assoziationskette dieses Ichs, wo du halt irgendwie im Bett liegst und du kommst halt von, ich vermisse meinen Ex-Freund zu Alexander Lukaschenko, ja, so ungefähr. Also, dass diese Assoziationsketten könnten ja auch einfach the mind, ja, so ein bisschen so à la James Joyce, ja. Wir sind sozusagen nur in dieser Wahrnehmung. Und dann halt sozusagen einerseits dieses Ich denke und dann aber eben natürlich das Weinen, ja. So, genau. Und die dann immer wieder sich so, also gar nicht so sehr, glaube ich, im Gegensatz zueinander stehen.
Nee, das ist so eine Körperlichkeit des Denkens letztendlich.
Ja, ja. Und beim Weinen wird es ja dann auch irgendwann, sie weint, oder
genau,
sie,
das wollte ich sagen. Ja.
Das Ich weint, Keloide.
Das finde ich ganz toll.
Ja, ja. Also das sind so Wulste, die man von Narben hat.
Ne? Ja, ja, also ich weiß das sozusagen, wie das ist mit diesen Narben, jetzt nicht von mir, aber ich weiß, wie das funktioniert. Deshalb bin ich sofort drauf angesprungen. Also das ist quasi eine Form, dass Verletzungen der Haut nicht normal vernarben und halt sozusagen flach vernarben, sondern so Wulste ausbilden. Mhm. Das heißt, aufgrund einer Verletzung bleibt dann etwas zurück, eine Verhärtung. Und ich finde es unglaublich, dieses Bild, ich weine, Keloide, yo lloro, Keloide, weil das taucht auch mehrfach auf und auch dieses yo identifiziert sich mit ganz unterschiedlichen Ich-Positionen,
ja,
es scheint
ganz,
also so eine Art, also der Medien eben nicht Genuss, sondern der Medienkonsum erzeugt einerseits Empathieeffekte, also ich erkenne mich wieder in jemanden, der zum Beispiel bei dieser Überschwemmung ums Leben gekommen ist, in Angangeo. Man weiß zum Beispiel, dass eine schwangere Frau gestorben ist und dieses lyrische Ich ist sehr wahrscheinlich, oder das Ich, das Gedichtband, das ist sehr wahrscheinlich schwanger. Das heißt, es gibt so Empathie- und Identifikationsmomente, aber das Keloid ist für mich so ein Moment, dass man sieht, dieses mit dem Affektischen, das verhärtet auch. Und ich würde das als so eine Art Empathieverschleiß bezeichnen. Mhm. Also man ist quasi immer wieder gefüttert mit so bestimmten auch Bildern und Verbindungen, die man herstellt, von Weißrussland bis Gaza. Aber gleichzeitig kommt es eben zu so einem gefühlten Empathieverschleiß, der dann diese verwulstete Narbe bildet im Ich. Also ich fand das auch unglaublich stark. Und wenn man nochmal zurückkommt eben zu dieser Frage des Viszeralen, des Körperlichen, des Weiblichen, das ist ja unglaublich stark in dem Kontext auch. Und an bestimmten Stellen, genauso wie bei diesen Victimas, die da auftauchen, durchaus auch an den zeitgenössischen mexikanischen Diskurs anschlussfähig, wo es nämlich tatsächlich um diese ubiquitären Feminizide geht, die ja nicht nur ein riesiges politisches und gesellschaftliches Problem, eine Herausforderung sind, sondern eben auch medial präsent, am berühmtesten vielleicht bei Bolaño eben in dieser Serialität auch immer wieder vor Augen steht, ja. Das ist was, was du gesagt hast, ist am Anfang, ist eine Autorin, die interessiert sich auch fürs Politische, die interessiert sich fürs Gesellschaftliche. Und ich glaube, gerade in diesen Momenten ist es sehr präsent. Ja.
Und ich finde auch dieses Ich weine, Keloide, ich finde das auch so toll, weil natürlich so das Weinen ist natürlich seit der Empfindsamkeit so das größte Klischee und eben so Schmerz reimt sich auf Herz und dann eben das in so eben nicht die Tränen, sondern in so eine extrem körperliche, auch so, sag ich mal, Deformation oder so zu übersetzen. Und die Frage ist natürlich, worum wird hier geweint? Ja. Und ich finde, jetzt hau ich mein Ding raus. Also, weil ich finde, das für mich, was sofort sozusagen dieses Moment war, wo ich so als erstes so ein Gefühl dafür hatte, war so dieses, okay, das lyrische Ich in einer sozusagen Situation der Trennung und dann eben so dieser Liebeskummer und so weiter und so dieses, ich kann nicht mehr genießen, so, also das ist ja sozusagen diese ganze Liebeslyrik, das Ding, wird zwischengeschaltet mit eben im Grunde sozusagen dem State of the World. Also sozusagen diese Frage der Relativierung des eigenen Leids im Gesamtleid und so. Und das hat es für mich so ganz stark irgendwie sofort aufgerufen, auch natürlich durch diese Ersetzungen, weil es fängt eben an immer im Bett mit dem Ex-Freund Und dann ist man auf einmal im Bett mit Lukaschenko und dann ist man auf einmal im Bett mit Marc Jacobs und zum Schluss, und jetzt kommt mein Nüsschen, das ich gefunden habe. Das letzte ist im Bett mit Chris Eise. Ja. Und da kommt auch ganz unten Chris Pipilotti. Und dann war ich natürlich sofort hooked. Und zwar bin ich dann draufgekommen, es gibt von der Schweizer Performance, feministischen Performance-Künstlerin Pipilotti Riss, die hat ein Lied von Chris Isaac, Wicked Game, das so ein ganz großer Hit war. But I wanna fall in love. Ja. So hat sie quasi gecovert und dann sozusagen mit feministischen Themen sozusagen unterfüttert. Und der Oberwitz war dann, habe ich die erste Zeile von diesem Lied, Wicked Game, ist, the world was on fire and no one could save me but you. Also sozusagen, da ist ja genau diese Umkehrung von der Scheißstand der Welt, aber die Liebe wird mich retten und dann ist mir sozusagen alles egal. Und hier könnte man sagen, the world is on fire and you cannot even say, oder also sozusagen diese Ebene von so der Liebeskummer und der State of the World und wie geht das eigentlich zusammen?
Genau. Ja,
so, und das fand ich dann so, da war ich dann
schön.
So.
Oh, gutes Eichhörnchen, gutes
Eichhörnchen. Ich habe mich das alles gefunden.
Ich finde es auch deshalb nochmal schön, was du zum Brennen der Welt gesagt hast, weil sie ja eben in einem der Gedichte auf diesen Brand
referiert. Ja, da dachte ich nämlich
also
auch gestern dran.
Ein Casino in Monterrey, das eben auch 2011 abgebrannt ist und auch viele Opfer gefordert hat, die dann nicht rechtzeitig rauskamen. Und in einem Text, der eben hier in der Reihe leider nicht abgedruckt ist, in der Übersetzung, identifiziert sich quasi dieses Jahr auch mit den Opfern des Brandes.
Ja.
Das mündet aber dann in eigentlich so ein Supra-Jo. Ja, also es ist eigentlich kein echtes Ich mehr, sondern ist auch in der sprachlichen Form, sie sagt nämlich dann yo siendo la noticia, ich seiend die Nachricht oder la prensa, also die Presse, ja? Das heißt, und dann yo siendo la noticia, la prensa, el horror de los quemados, los testigos. Ich bin gleichzeitig die Zeugen, ich bin der Schrecken derjenigen, die verbrannt sind, ich bin die Nachrichtenleute, die das berichten und so weiter. Und in der Form siendo, also im Grund wiederum, ist eigentlich nicht, also so agrammatikalisch, dass es nicht zusammenpasst. Aber ich glaube, das ist genau diese Auflösung, dass ich, von dem man noch ausgeht, dass es gerettet werden müsste und eben vielleicht im Romantischen gerettet werden müsste. Das ist weg. Ja, das zerfließt so richtig.
Ja.
Und deshalb finde ich es auch so schön, dass im allerletzten Text zu Chris Isaac, der auch der letzte Text des Gedichtbandes ist, das schließt mit einerseits der deutschen Zitation von Dasein und zum anderen mit dem Wort Cosa, mit der Sache. Also das heißt, das Subjekt löst sich dann auf und wir enden quasi in der Sache.
Ja. Nachdem jetzt hier schon ein paar Mal die Tür aufgegangen ist.
Und wir auch schon.
Und jetzt auch so, genau, und jetzt auch vielleicht, das war ja auch so ein guter Schlusspunkt. Ich glaube, wir könnten noch voll lang, hat man auch so gemerkt, so voll viel. Wir haben, glaube ich, da jetzt so einen Bruchteil quasi rausgegraben, was man da rausgraben könnte. Normalerweise machen wir mit Martina immer so eine Abschlussbewertung. Das wollte ich jetzt nicht machen, weil genau dafür, ich finde das auch so ein bisschen schwierig, wenn wir jetzt auch gar nicht den ganzen Gedichtband oder so. Aber vielleicht nochmal so diese Frage von, wie ging's dir mit dem Gedicht? Also du hast gestern mir schon so ein bisschen angeteasert, dass du voll happy warst, schlussendlich, dass du das ausgesucht hast. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen deine Highlights oder deine...
Ja, also ich glaube, ich habe die Sachen auch gesagt, die mich faszinieren. Das ist auch in anderen Texten so, alles, was mit quasi der Inszenierung von Subjektivität und Affekt letztlich zu tun hat und dass das hier so auf eine besondere Art gerahmt wird. Es ist natürlich auch als eine Form des letztlich Kapitalismuskritik, die hier mit diesem Capitalismo Gore zusammengebracht wird, also dieser Horror auch der Toten und der sozusagen geschlagenen oder vergewaltigten Frauenkörper wird es immer wieder ja eingespielt, sozusagen ist auf eine Art und Weise ein Reinholen des Politischen und der Welt, die brennt, die man möchte meinen, plakativ ist, weil sie einen so angeht, ja. Aber auf der anderen Seite fand ich es doch sehr komplex gelöst.
Ja, finde ich auch. Ja, total. Und ich finde auch so diese Mischung von Welthaltigkeit und eben so einem Sprachfurrohr. Das finde ich schon sehr besonders und wirklich so, seitdem ich gestern dieses Video gesehen habe, finde ich es noch mal krasser. So, also das hat auch so eine Kraft einfach, die sich schon auch, wenn man es liest, also jetzt still für sich liest, übersetzt, aber die im Hören oder im Vortrag echt nochmal eine andere, nochmal stärker ist. Ja.
Und eine Nuss muss ich jetzt noch einmal vorlegen als Eichhörnchen. Und zwar in einem anderen Text hat mich das sehr beeindruckt, auch der Reihe. Und zwar tatsächlich auch das hier mit dem, das steht hier drauf mit dem UFO. Da heißt es an einer Stelle, so in der Mitte, lo linguistico unica detraction en el contacto para tacto para tactico. Da ist ein unglaublich schönes Spiel drin, dass quasi das Parataktische, das Gegenüberstehende, nicht im Kontakt stehende, wie hier quasi in der vertikalen Gedichtvariante stehen die Worte ja gerade nicht in Kontakt.
Ja.
Die können aber paratacto für das Berühren sich verändern und die Parataktik der Blockgedichte, dieser, würde ich jetzt sagen, eben horizontalen Gedichte, da geht es immer wieder um Berührung, um auch die Berührung der Körper und so weiter, um berührt werden im Emotionalen. Also das fand ich unglaublich schön, wie sie das hier auf den Begriff bringt. Also ihre Arbeit an der Syntax und ihre Arbeit an der Bedeutung, ihre Arbeit an dem Menschlichen, sowas wie Berührung, Beziehung, auch natürlich Sexualität und Gewalt.
Ja, voll. Ja. Und das ist auch, also Écriture Féminine Erbe, so dieses Berühren, das ist ja bei Luz Irigaray auch so ganz stark.
Ja.
Naja, also vielen, vielen Dank. Das war voll
dir.
Schön.
Ja, es war sehr schön.
Und ich sage jetzt nicht bis zum nächsten Mal, aber bis zu einem anderen Mal.
Du hast es gesagt.